sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ganz herzlich willkommen bei Tietjen talkt. Es gibt ja Journalisten, die sich sehr gerne im Scheinwerferlicht aufhalten und sich auch sehr gern reden hören und überhaupt sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten legen. Und dann gibt es die Journalisten, die geistreich sind und witzig und natürlich geschliffen formulieren können, schriftlich, versteht sich, so wie er. Einer von Deutschlands bekanntesten Kolumnisten und ein Meister des Humors und der Ironie ist mein Gast. Guten Morgen, Harald Martenstein.
Guten Morgen.
Herr Martenstein, trotz Ihrer hochgelobten Fähigkeiten sollen Sie tatsächlich an der Nachfolge von Thomas Gottschalk interessiert gewesen sein.
Man denkt doch im Laufe des Lebens manchmal zurück und fragt sich, wie wäre das gewesen, wenn du dich damals anders entschieden hättest, wenn du eine andere Laufbahn ergriffen hättest. Vielleicht wäre es dann noch besser gelaufen. Und das habe ich manchmal gedacht, ach, wenn du weiter Fernsehen gemacht hättest, ja, dann wärst du vielleicht so eine Art Gottschalk geworden. Das wäre sicher nicht passiert.
Also ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Ich finde, auf einer Showbühne würde Harald Martenstein sich gar nicht so schlecht machen. Aber er hat ja so viel andere Sachen um die Ohren. Schreiben, schreiben, schreiben. Lesen, lesen, lesen. Zum Beispiel aus Nett sein ist auch keine Lösung. So heißt nämlich seine druckfrische Kolumnensammlung. Wir reden darüber. Ohne Witz. Bis gleich. Veggie Day. Einmal im Jahr. Nee, das muss nicht sein, sagt Kolumnist Harald Martenstein, der mein Gast ist heute. Weil, Herr Martenstein, ein Frühstück ohne Wurst für Sie kein richtiges Frühstück ist?
Naja, Käse geht vielleicht auch. Wissen Sie, ich kenne natürlich wahnsinnig viele Leute, die Vegetarier oder Veganer sind und gehe auch tatsächlich von Zeit zu Zeit vegan essen.
Das schmeckt
mir. Ja, schmeckt mir gut, aber ich bin dagegen, Leute zu irgendwas zu zwingen oder Druck auf sie auszuüben. Ich begrüße es uneingeschränkt, wenn die Leute weniger Fleisch essen. Ich finde, das ist richtig und vernünftig. Allein schon wegen dieser furchtbaren Fleischfabriken, die ich wirklich ablehne. Aber ich bin, naja, halt so ein Freiheitsapostel, wissen Sie. Also ich finde, die Leute sollten selber Entscheidungen treffen dürfen. Das ist es.
Stimmt es denn, dass Sie täglich so 20 bis 30 Tassen Kaffee trinken?
Ja, das ist leider richtig. Ja.
Also, es steht auch eine vor ihm, von mir übrigens auch. Aber 20 bis 30, das erscheint mir doch sehr viel. Also ich schaffe nicht mehr als 3 oder 4.
Erscheint mir auch viel, ja. Ich wundere mich selbst darüber. Aber es ist so. Ich glaube, der besessenste Kaffeetrinker war der französische Philosoph Voltaire. Der hat angeblich 80 Tassen am Tag getrunken, ist steinalt geworden dabei. Das ist das Tolle an dieser Droge, falls man es eine Droge nennen kann. Sie hat eine relativ gute Gesundheitsbilanz. Ja? Also gerade in letzter Zeit sind viele positive Nachrichten für uns Kaffeetrinker gekommen.
Stimmt, habe ich auch gelesen. Man hat ja auch früher gesagt, das entzieht dem Körper Flüssigkeit. Das stimmt gar nicht.
Ne? Nö, es führt dem Körper Flüssigkeit zu. Es kommt mir auch irgendwie logisch vor, wenn ich das Zeug trinke.
Rauchen Sie denn auch?
Ja, ich rauche. Das ist so beim Schreiben, wissen Sie. Ich habe mal jahrelang nicht geraucht. Tatsächlich viele Jahre. Und dann hat mich die Zeitschrift Geo auf eine Reportagereise in die USA geschickt, weil man sich wunderte über diese strengen Anti-Raucher-Gesetze, die die Amis damals hatten. In Deutschland gab es das überhaupt noch nicht. Also bin ich zum Beispiel zu einem Nikotinforschungskongress nach San Diego geschickt worden. Und dort erzählten Wissenschaftler, unabhängige Wissenschaftler, dass Nikotin die Kreativität anregt. Das sei nun mal leider bewiesen. Und immer, wenn ich beim Schreiben so feststecke und nicht weiter weiß, dann fällt mir wieder dieser Forscher ein, der gesagt hat, Nikotin regt die Kreativität an. Naja, und dann passiert's.
1953, da wird Lissy Königin in England. Die Augsburger Puppenkiste schafft den ersten Fernsehauftritt und der Volksaufstand in der DDR, der war da auch, nicht zu vergessen. Harald Martenstein ist mein Gast. Das kann doch kein Zufall sein, dass Sie ausgerechnet in diesem Jahr geboren sind.
Ich bin noch ein Zeitgenosse von Josef Stalin, ist mir mal aufgefallen. Also als ich geboren wurde, lebte Stalin noch.
Tatsächlich?
Ja.
So alt ist er geworden.
Und so alt bin ich, ja. Aber ich bin Kind der 50er Jahre, aber stärker der 60er Jahre, muss man schon sagen. An die kann ich mich ganz gut erinnern, an dieses ganze 68er Kuddelmuddel und die Demos und so.
Ihr Vater war ja Jazzmusiker. Wie hat Sie das denn geprägt?
Ja, mein Vater hat in einer Band gespielt und viele Jahre damit sein Geld verdient und seine Ehe ruiniert. Aber für mich bedeutete, also mein Vater wollte immer, dass ich ein Musikinstrument lerne, hat da Druck gemacht. Aber manchmal, wenn ich schreibe, denke ich, dass das Musikmachen und das Schreiben was miteinander zu tun hat, weil bei beidem Rhythmus, Timing, so ein gewisser Swing eine große Rolle spielen. Ich spreche auch ganz gerne von Sound, also wenn ich über Texte rede, der Text hat diesen und jenen Sound und das Kolumnenschreiben, also meine Kolumne, hat glaube ich auch so einen ganz bestimmten Sound, das hoffe ich zumindest. Also insofern trete ich vielleicht doch in die Fußstapfen meines Vaters.
Und Sie sind ja dann nach der Schule in Kibbutz gegangen. Wie lange waren Sie da?
Im Kibbutz war ich nur 4 Monate, aber ich bin dann danach noch ein paar Monate in Israel geblieben.
Ja.
Aktion Sühnezeichen, viele Leute haben das gemacht.
Ja,
das gibt es ja auch heute noch, Aktion Sühnezeichen. Ich habe ja auch im Kibbutz, habe ich mal geschrieben, das Töten gelernt, bizarrerweise, weil ich in einer Hühnerfarm auch eingesetzt wurde, wo so schlachtreife Hühner in so Hallen waren und wir, Aktion Sühnezeichen, Leute, mussten diese Hühner nehmen und in so ganz enge Kisten verpacken, damit wurden die dann zum Schlachthof gefahren.
Ja. Ja.
Und das war jetzt nicht das, was ich erwartet hatte, in Israel kennenzulernen. Also so Hühnerschlachtanlagen. Ja.
Absurd eigentlich.
Ich habe auch schießen gelernt in Israel. Also es gab immer Wachposten, die da rund um diesen Kibbutz rumliefen, ja, junge Typen. Und die haben manchmal uns Freiwillige mitgenommen und da durften wir auch mal so ein bisschen rumschießen, ja. Das einzige Mal, dass ich ein Gewehr so richtig in der Hand gehabt habe, war ausgerechnet in Israel.
Harald Martenstein ist mein Gast. Er ist Kolumnist, natürlich furchtbar schlau. Er hat Romanistik und Geschichte und Afrikanistik und Ethnologie und wahrscheinlich noch viel mehr studiert. Mit welchem Ziel eigentlich, Herr Martenstein?
Ja, das wusste ich erstmal auch nicht. Also es war ja, ich wollte Psychologie studieren und der Numerus Clausus war nicht demgemäß, also ich konnte das nicht machen. Dann wollte ich in die Fußstapfen meines Großvaters väterlicherseits treten und Tiermedizin studieren. Und da war der Numerus Clausus auch so, dass ich wahrscheinlich jetzt so langsam anfangen könnte mit dem Studium. Es waren unglaubliche Wartezeiten. Und so, dann habe ich mir dann so einen Strauß an bizarren Fächern zusammengestellt. Afrikanistik zum Beispiel, ja. Ich habe 2 Semester Afrikanistik studiert und eine Sprache namens Lingala gelernt, eine Verkehrssprache, die im Kongo vor allen Dingen verwendet wird, wenn ich mich recht erinnere. Das habe ich studiert, bis ich in einer Kneipe in meiner Heimatstadt Mainz irgendwann mal einen Menschen aus dem Kongo getroffen habe, der kein Wort von dem verstanden hat, was ich zu ihm gesagt habe. Das hat mich so deprimiert.
Haben Sie da noch was, ist da was hängen geblieben von?
Nee, ich habe das komplett gelöscht von meiner Festplatte. Ich weiß noch, dass in dieser Sprache so Zeiten und so, dass das durch die Tonhöhe gemacht wird. Also nicht wie bei uns durch Veränderungen der Wörter, sondern also ein Wort kann was anderes bedeuten oder in einer anderen Zeit sein, je nachdem, ob man es tief, normal oder hell ausspricht, was dem dieser Sprache einen ganz interessanten Sound gibt.
Das glaube ich. Sie haben ja dann angefangen, für unendlich viele Zeitungen zu schreiben, also Stuttgarter Nachrichten, Tagesspiegel, Abendzeitung, Zeit und. Aber es ging eigentlich ziemlich von Anfang an in Richtung Feuilleton. Warum sind Sie mit Ihrer politischen Überzeugung nicht so ein knallharter Investigationsjournalist geworden?
Ah, dazu habe ich nicht den richtigen Charakter. Mir fehlt dieses Stetige, also sich in irgendwas zu verbeißen und mit so einer gewissen, also ganz minutiös was auszurecherchieren. Ich bin nie ein guter Rechercheur gewesen. Das hat mich immer gelangweilt, was nicht bedeutet, dass ich es nicht für wichtig und verdienstvoll halte. Ich bewundere Leute, die das machen. Aber ich habe eher Spaß daran, so an Sätzen zu tüfteln, mir Geschichten auszudenken, Geschichten zu erzählen, auch was zu erfinden, was nicht in allen journalistischen Genres wirklich gern gesehen wird, wenn man was erfindet. Aber ich mache das nun mal gerne. Und deswegen war ich dafür nicht geeignet.
Harald Martenstein ist mein Gast. Er schreibt gewohnheitsmäßig kleine Meinungsbeiträge in großen Zeitungen. Thematisch, Herr Martenstein, reicht das ja von der Rewe-Umwelttüte bis hin zur Flüchtlingskrise. Wie finden Sie Ihre Themen? Wann wissen Sie, aha, so, jetzt schreibe ich darüber.
Früher habe ich mir viele Gedanken gemacht, so lang- und mittelfristig. Heute ist es so, dass ich mich einfach an den Computer setze, den anwerfe und hineingucke, bis der mir sagt, was ich machen soll. Also ich habe keine große Planung mehr. Ich gehe nach dem Lustprinzip vor. Wenn ich, das ist toll an diesem Beruf, ja, wo kann man das denn sagen, ja?
Aber es schimmert ja immer etwas durch, was Sie selber erlebt haben. Zum Beispiel diese Kolumne über den Internetanbieter. Also haben Sie sich doch furchtbar darüber aufgeregt, dass Sie einen neuen Router,
ja,
oder was war das?
Router, ja. Wo mein alter Router total gut funktioniert hat. Ich wollte gar keinen neuen Router. Und dann musste ich diesen neuen Router einrichten, was mich einen halben Tag meines Lebens gekostet hat. Den hätte ich gerne am Ende wieder zurück von der Firma. Und dann wollten die auch noch, dass ich ihnen den alten Router zurückschicke. Und das kostete einen Haufen Porto. Und ich habe mir dann gedacht, wenn das die Autofirmen, das Mode macht, ja, wenn die Autofirmen sagen, also ihr Auto, das ist jetzt ein bisschen alt geworden, sie kriegen morgen ein neues Auto, kostet 32.000 Euro und das alte fahren sie bitte in die Fabrik zurück, ja.
Wie lange sitzen Sie eigentlich an so einem Text? Ist das ganz unterschiedlich?
Ja, leider. Ich kann überhaupt keine vernünftige Zeitplanung machen, denn im günstigen Fall ist es so nach, tatsächlich noch so 3 Stunden geschrieben. Es gibt aber auch die Situation, dass ich 2 Tage, jetzt nicht die ganzen 2 Tage, aber immer mal wieder damit zu tun habe. Bestürzend ist die Tatsache, dass es zwischen der Zeit, die man reinsteckt, und der Qualität des Ergebnisses keinen spürbaren Zusammenhang gibt.
Nein.
Überhaupt nicht. Manchmal schreibe ich was schnell herunter. Es ist wunderbar, es gefällt mir. Ich habe den Eindruck, das ist so richtig. Manchmal arbeite ich unendlich lang an einem Text und er wird nicht gut.
Und wenn Sie sich dann so Personen vorknöpfen, das kommt ja auch vor, über die Sie sich lustig machen, haben Sie manchmal Mitleid, wenn Sie dann fertig sind und den Text durchlesen?
Ich bilde mir ein, kann mich natürlich täuschen, ich bilde mir ein, dass ich nicht zu gemein bin. Das will, also wenn das passiert, dann auf jeden Fall nicht absichtlich. Zum Beispiel sollte man sich immer nur über das aufregen und das kritisieren, was Leute tun, sagen, machen etc. Dafür sind sie verantwortlich. Man sollte sich nicht lustig machen darüber, wie Leute sind, also irgendwelche Eigenschaften von ihnen. Ja? Dass man sich über Sprachfehler nicht lustig macht, ist eh klar, aber auch andere Sachen. Ja? Ich finde, so das Privatleben von Leuten ist tabu und alle Eigenschaften, für die sie wirklich nichts können, sind tabu. Also ich bin ein Anhänger von Tabus.
Merkwürdigkeiten des Alltags sind ja eigentlich der Treibstoff für den Kolumnisten Harald Martenstein. Mit welchem Alltagskniff gelingt es Ihnen denn, Ihr Leben ein bisschen leichter zu machen?
Ich habe gelernt, dass man, wenn man sich Schuhe kauft, immer Ersatzschnürsenkel mitkaufen muss. Denn Schnürsenkel gehen ja irgendwann mal kaputt, die Fasern aus oder sie reißen und dann hat man den passenden Schnürsenkel für den Schuh nicht dabei. Ich kaufe immer nur Schuhe mit Ersatzschnürsenkeln, das kann ich empfehlen.
Auf die Idee wäre ich noch nie gekommen, war es eine gute Idee eigentlich.
Ja, aber Frauenschuhe sind doch nicht oft nicht geschnürt, also sie haben ja nicht so
ja,
oft mit Schnürsenkeln zu tun.
Ja, stimmt, ich gucke gerade, nee, meine haben nicht.
Aber Männerschuhe sind fast immer geschnürt.
Ja, so ein paar gibt's, aber mir sind auch schon Schnürsenkel durchgerissen, ja stimmt. Und vor allen Dingen aber meinem Sohn passiert
und
das
häufig. Und dann hat man sie nicht, und dann hat man keine.
So Mädels, macht euch kampfbereit. Mein Gast heute steht nämlich immer wieder seinen Mann und das nicht nur für sich allein, sondern für viele andere gleich mit. Harald Martenstein wird in seinen spitzen Kolumnen in der Zeit und im Tagesspiegel hellwach, wenn irgendwo die Sexismus- oder die Feminismuskeule gegen den Mann an sich geschwungen wird. Das bedeutet für ihn immer wieder mal heftigen Gegenwind. Macht das dem vielfachen Journalistenpreisträger eigentlich was aus? Bittet seine Frau ihn bei Partys friedlich zu bleiben, wenn es um Macho-Scherze geht? Vieles davon steht in seinem neuen Buch. Nett sein ist auch keine Lösung. Und den Rest verrät Harald Martenstein uns ganz bestimmt gleich. Guten Morgen nochmal.
Guten Morgen.
Der Kabarettist Florian Schröder hat ja gerade ein millionenfach geklicktes Statement über die Anforderungen an die multifunktionierende Frau abgegeben. Das hört sich so an.
Was muss die Frau alles sein? Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht 1, das ist Ego, aber auch nicht 5, das ist Assi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten, sie muss Karriere machen. Und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Sie muss weiterhin Topmodel mager schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren. Das ist das.
Ein Plädoyer für die Frau von heute. Sehen Sie das ähnlich, Herr Martenstein?
Gut beschrieben, ja. Ja. Man könnte so etwas natürlich auch über den Mann von heute machen. Das fand ich ganz, ganz bezeichnend dafür, dass natürlich auch wir Männer heute mit einer Menge zum Teil widersprüchlicher Anforderungen klarkommen müssen. Einerseits sollen wir schon Karriere machen und aber macho sein manchmal, aber sehr, sehr sensibel gleichzeitig. Natürlich uns um Kinder und um Familie voll kümmern. Ja, wir müssen auch ganz viele Sachen gleichzeitig drauf haben.
Ja, ja, das ist also, das, ich finde, ist aber auch ganz in Ordnung. Wissen wir Frauen ja auch. Ja. Die Gender-Debatte, das ist auch so ein Lieblingsthema von Ihnen. Da haben Sie einen Namen dran gefressen. Sie haben das mal mit Voodoo verglichen.
Ja, 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 weil die Idee, dass Geschlecht also was Anerzogenes und was durch Gesellschaft Vermitteltes ist, dass es da überhaupt keine angeborenen oder biologischen Faktoren gäbe. Auf die Idee kann nur jemand kommen, der keine Kinder hat, behaupte ich. Also wenn man mal ein Kind großgezogen hat, dann hat man schon ganz stark den Eindruck, dass es da auch gewisse Anlagen gibt, die man durch Erziehung nicht verändern kann. Und dass es Unterschiede gibt zwischen Jungs und Mädchen, die nicht mit Erziehung zu tun haben. Aber es ist gar nicht so, also ich bin nicht besessen von diesem Thema. Es ist nur so, dass ich irgendwann einmal auf der Suche nach neuen Themenfeldern, das soll ja nicht langweilig werden, ein, zwei Texte darüber geschrieben habe. Und da ging es dann in einer solchen Weise ab, also was Kritiken und Kommentare und Aufregung anging. Ich wurde auch ganz viel angefragt von Sendungen. Ja, ich hätte, also wenn ich das alles gemacht hätte, hätte ich also da einen Beruf daraus machen können, Genderkritiker, ja. Aber das wollte ich dann auch nicht, weil so, wie gesagt, ich bin nicht besessen davon. Aber ich habe mir gesagt, wenn du dich über irgendetwas spöttisch äußerst und die Betroffenen reagieren dann so aufgeregt und zum Teil aggressiv, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Desensibilisierung notwendig ist für diese Menschen. Deswegen mache ich das immer wieder.
Harald Martenstein ist mein Gast heute. Er ist Kolumnist und zum Glück kommen immer mal wieder Bücher auf den Markt, in denen einige seiner Kolumnen zusammengefasst sind. Das neueste heißt Nett sein ist auch keine Lösung. Ja. Sie sind ja sehr spät nochmal Vater geworden und ich entnehme den Texten, dass das nicht jedem Leser gefällt, dass sie, wenn sie sich dazu äußern.
Ich wundere mich oft darüber, was Menschen aggressiv macht. Vater zu werden, so mit 60, ist etwas, was vor allem Frauen aggressiv macht, habe ich gemerkt. Ja. Ich habe ganz viele Hassmails bekommen, ja, naja, es ist halt passiert, was soll ich machen? Ne? Und ich sage ja immer, also wenn man am Leben ist, ist das ja auch so eine ganz erfreuliche Sache. Also die meisten Leute also freuen sich ja, dass sie am Leben sind. Also die meisten, kann man schon sagen. Ja. Also insofern tut man einem Geschöpf jetzt nicht so furchtbar viel Leid an, indem man ihm zum Leben verhilft. Ja. Also insofern fühle ich mich nicht schuldig.
Es ist ja auch ganz interessant, dass Sie in Ihrem Buch unter die Kolumnen jeweils so ein paar Beispiele oder auch nur ein Beispiel gesetzt haben von Kommentaren, die Sie im Internet bekommen. Ja. Und teilweise auch Beschimpfungen. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, es ist eine kommentierte Ausgabe. Es ist ja auch das Buch Mein Kampf herausgekommen kürzlich, auch als kommentierte Ausgabe. Und da dachte ich, ich mache auch eine kommentierte Ausgabe, die zweite, also auf dem Buchmarkt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das so, wenn man einen Text gelesen hat, so weiterführt. Ja, entweder bekommt man ein Gegenargument geliefert oder man wird darüber informiert, dass der Autor ein völliger Schwachkopf ist oder man erfährt noch was Neues.
Ja, ja, ich finde das ganz interessant. Sie schreiben auch in irgendeiner Kolumne oder in mehreren sogar, dass sie sich heute als reaktionär fühlen, obwohl sie doch eigentlich eine völlig andere Grundhaltung haben, siehe DKP.
Ja, das ist ein bisschen spielerisch. Ja. Ich werbe dafür, das Wort reaktionär durch häufigen Gebrauch zu enttabuisieren, so wie das ja auch mit dem Wort schwul gelungen ist. Also wenn man oft genug sagt, ich bin reaktionär und ich bin doch eigentlich ganz okay, dann funktioniert das ja vielleicht auch.
Also Sie merken schon, ich habe mich köstlich amüsiert. Viel Kluges steht drin, viel Kontroverses, viel sehr, sehr Witziges. In dem Buch Nett sein ist auch keine Lösung von Harald Martenstein. Ab morgen im Buchhandel. Harald Martenstein ist mein Gast heute. In seinen Unternehmungsakten, da steht was von der Uckermark. Ist das Ihr Lieblingsurlaubs- und Rückzugsort, Herr Martenstein?
Nicht Urlaubsort. Also ich habe da ein Häuschen, eine Datsche, wie man in Berlin sagt. Und dorthin ziehe ich mich zurück, wenn ich an Büchern arbeite, größere Texte schreiben muss.
Und wohin fahren Sie dann oder fliegen Sie in Urlaub mit der Frau und dem Baby?
Also es gibt eine Insel, wo wir ganz oft schon gewesen sind, die heißt Formentera.
Ah ja, die kenne ich natürlich.
Ja, kennen Sie ja, das ist der Ort, wo ich am häufigsten Urlaub gemacht habe, bestimmt schon 25 Mal oder so.
Da passen Sie aber auch irgendwie hin, also
ja.
Als langhaariger Reaktionär. Meine erste Frage an meinen Gast Harald Martenstein. Darf man Sie als Radfahrer freundlich zur Seite klingeln?
Naja, wenn ich auf dem Radweg stehe, jederzeit. Aber ich finde, dass man diesen sogenannten Bürgersteig für die Fußgänger freilassen sollte.
Fahren Sie denn gelegentlich selber Rad?
Ja, gerne. Ich habe kürzlich, vor einigen Monaten mit meinem großen Sohn eine Radtour auf Mallorca unternommen. Ja.
Oh.
Die sah, ja, das ist ja sehr bergig.
Ja.
Das sah so aus, dass er immer fuhr und fuhr und dann auf dem Berggipfel dann Halt machte und so eine halbe Stunde wartete, bis ich schwitzend den Berggipfel erreicht hatte. Und dann fuhren wir weiter. Und nach zehn Minuten war er schon zwei Berge weiter und ich strampelte dann. Ja.
Nächste Frage. Darf man Sie auf offener Straße um 1 Euro anschnorren?
Ja, klar.
Sie geben auch dann was?
Mal so, ja. Es kommt drauf an. Also wenn mir jemand eine überzeugende, gute Geschichte erzählen kann, warum er das Geld braucht, dann kann ich nicht widerstehen. Also das ist ja dann irgendwie so eine Art Literaturpreis, den man dann vergibt.
Darf man Ihnen dabei zugucken, wenn Sie die 5 Tibeter üben?
Ich habe die 5 Tibeter jetzt lange nicht mehr gemacht. Ich müsste mal wieder reinkommen, ja. Aber ich hab's am Strandbad Wannsee habe ich mal die 5 Tibeter öffentlich aufgeführt.
Wie kam das denn?
So, aus Spaß. Also ich wusste, dass das sehr populär ist, dass viele Leute das machen. Dann dachte ich, machst du das auch mal. Ist gar nicht so schwierig. Und man wird ja angeblich 100 Jahre alt dadurch. Ja.
Aber nur, wenn man sie regelmäßig macht.
Naja, wenn man sie nicht so regelmäßig macht, reicht es vielleicht für 95. Das fände ich auch schon in Ordnung.
Darf man Ihnen einen Discounter-Rotwein zum Probieren anbieten?
Nein, ich trinke überhaupt keinen Rotwein. Also fast nicht, ja. Ich trinke Weißwein und war aber total solidarisch, als damals Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück, dafür ausgeschimpft wurde, dass er sagte, ein trinkbarer Wein unter 5 Euro, das ist schwierig. Ja. Da hat er einfach nur, warum werden Politiker dafür angegriffen, wenn sie mal die Wahrheit sagen? Das ist doch sehr, sehr ungerecht, ja. Das stimmt schon, das mit diesen 5 Euro. Und natürlich, wenn man die 5 Euro gerade nicht erübrigen kann, hat man natürlich die Option, einen nicht so guten Wein zu trinken. Das habe ich auch schon gemacht.
Mein Gast ist Harald Martenstein. Er ist über 60. Er hat aber noch ein sehr kleines Kind. Es ist 19 Monate alt. Darüber schreibt er auch sehr, sehr witzig über dieses Erlebnis. Und viele, zum Beispiel auch ihre Kritikerin Sibylle Berg, haben am Anfang gedacht, das wäre der klassische Fall von zweiter Ehe, junge Frau, alter Mann und nochmal von vorne angefangen. In Wirklichkeit verhält es sich aber ganz anders, Herr Martenstein.
Naja, wir sind beide alte Eltern. Also meine Frau ist Ende 40 und wir haben nicht damit gerechnet, dass derartiges noch einmal sich ereignen würde in unserem Leben. Aber ich hab mich da nie verteidigt. Also bei mir ist es eben anders als in dieser sozusagen Standardvariante. Älterer Mann lernt jüngere Frau kennen. Aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Also haben wir denn für die Vervielfältigung der Lebensentwürfe, für Toleranz in unserer Gesellschaft, für Diversity jahrelang gekämpft, damit jetzt irgendwelche anderen Lebensmodelle herabgesetzt werden? Nee. Und abgesehen davon gibt es überhaupt niemals oder fast niemals perfekte Eltern. Die einen Eltern sind zu arm, die anderen Eltern sind zu alt, die nächsten haben unmögliche pädagogische Konzepte, wieder andere sind zwar jung und wohlhabend, aber kümmern sich null um ihre Kinder. Also wenn man an die eigenen Eltern denkt, fallen einem auch meistens, auch wenn man sie liebt, auch Defizite ein, auch Sachen, die sie nicht richtig gemacht haben. Also mein Gott, es gibt überhaupt keine perfekten Eltern.
Nee, ganz und gar nicht. Aber wenn man so ihre Kolumnen liest, die sich um das Baby drehen, sehr, sehr lustig übrigens, dann hat man das Gefühl, es ist doch recht anstrengend manchmal, oder?
Oh ja, 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 es ist recht anstrengend, ja. Es ist eine Gnade der Natur, dass man diese ganzen Erschöpfungszustände vergisst. Ich bin ja vor 25 Jahren auch mal Vater geworden und ich hatte komplett vergessen, wie anstrengend das sein kann. Sonst gäbe es nur Einzelkinder, glaube ich, wenn man das nicht vergessen würde.
Und sind Sie denn anders jetzt? Also verhalten Sie sich anders diesem kleinen Kind gegenüber, als Sie das mit Ihren erwachsenen Söhnen damals getan haben?
Ich glaube nicht wirklich. Nein, ich glaube nicht. Aber es ist so ein anderes, es ist insofern ein anderes Gefühl, als es natürlich für mich nicht selbstverständlich ist, ja. Und ich so das Gefühl habe, das ist so ein Geschenk, mit dem überhaupt nicht zu rechnen war. Ja? Pathetisch gesagt, so ein Wundergefühl, das ich manchmal habe. Was, wie das passiert, das bist du.
Harald Martenstein war mein Gast. Er kommentiert das Leben und die Menschen mit hohem Unterhaltungs- und auch Nachdenkwert. Können Sie alles nachlesen in der Kolumnensammlung Nett sein ist auch keine Lösung. Harald Martenstein, Ihr Wunsch für die kommende Woche?
Frühling, Frühling. Ich möchte in der kommenden Woche zum ersten Mal im See baden.
Oh, das war ganz schön früh.
Mache ich. Ja, also das letzte Mal war es 2. April und ich dachte, das könnte man vielleicht noch toppen.
Okay, ja, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen dabei und Ihnen da draußen wünsche ich auch ganz viele schöne Frühlingsgefühle noch an diesem Sonntag. Danke fürs Zuhören und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Harald Martenstein.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.